Ja, für die nächsten anderthalb Minuten bitte ich euch einfach mal auf das Kreuz zu schauen.
Da siehst du, wie weit wir es gebracht haben. Sie marschieren, sie triumphieren. Ich sage dir, eines Tages dringen sie auch in dein Haus ein und trampeln dir auf der Nase herum. Letzten Sonntag habe ich ihnen von der Kanzel meine Meinung gesagt. Und am gleichen Abend hat mir einer hinter der Hecke aufgelauert, mich hinterrücks überfallen und mich verprügelt.
Und das hast du dir gefallen lassen? Das war recht von dir. Selig sind die Friedfertigen.
Senti il fatto è che avevo con me tre dozzine d'ombre cercavo di salvarle. Ormai era buio e non ho visto chi è stato.
Aber wenn ich das mal rauskriege, dann...
Wir sollen denen verzeihen, die uns beleidigt haben. Und dann unter uns. Eine kleine Abreibung tat dir ganz gut. Vielleicht begreifst du endlich, dass man bei mir keine Politik treiben soll.
Trotzdem, ohne deine Wege kritisieren zu wollen, muss ich dir sagen, dass ich, wenn ich du wäre, nie erlaubt hätte, dass wir Pole Bürgermeister wird. Stell dir vor, dass sich der neue Gemeinderat aus Männern zusammensetzt, die weder lesen noch schreiben können. Analphabeten sollen Verwaltungsarbeiten machen.
Als Kinder hatten sie keine Zeit, in die Schule zu gehen, das weißt du doch, Camillo. Bei der Feldarbeit mussten sie helfen, kaum, dass sie die ersten Schritte machen konnten.
Meine Schuld?
Ach, Camillo, nicht auf die Orthographie kommt es an, sondern darauf, wie es im Herzen und im Kopf aussieht. Lassen wir sie doch erst einmal an die Arbeit gehen.
Es ist schwer, mit dir zu diskutieren.
Ja, zugegeben, man muss schon ein wenig älter sein, um diesen Tonausschnitt mit einem Kinofilm zu verbinden, der 1952 zum ersten Mal gezeigt wurde und dann noch in vier weiteren Folgen 1900 bis 1971 immer mal wieder auch in x Wiederholungen im deutschen Fernsehen zu sehen war. Er handelt von einem Priester mit dem Namen Don Camillo, wie gehört, aus dem kleinen italienischen Städtchen Brescello, gespielt von dem Schauspieler Fernandel, der immer wieder mit dem kommunistischen Bürgermeister, genannt Peppone, in Konflikt gerät, die natürlich wie alle Kommunisten mit Gott nichts anfangen können. Don Camillo und Peppone, Rat holte sich dieser Priester oft unter dem Kreuz in der Kirche bei seinem Herrn, wo, wie gehört, dieser ihn direkt anspricht. In deutschen Filmproduktionen wird dieser Kontakt zu Gott und Jesus in den Figuren des Pater Braun unter anderem aufgenommen. Man erinnere sich an Heinz Rühmann in einer klassischen Rolle oder Ottfried Fischer als Pfarrer Braun. Immer geht es darum, Gott redet unter dem Kreuz. Mit Jesus und Gott ist schwer zu diskutieren, so hörten wir eben. Und so stellte Don Camillo fest, wer wollte das im doppelten Sinne bestreiten. Zu Gott reden, wie wir das eben gemacht haben, ist sicher nicht das Problem der Gläubigen. Wir nennen das Gebet, aber ein Gott, mit dem man reden kann und der dann auch noch antwortet, da sieht die Sache doch schon anders aus. Das gibt's doch nur im Film, oder? Ist Gott nicht nur der stumme Zuhörer unserer Gebete? Und wo geht man hin, wenn man mit Gott reden will? Ach ja, und in welcher Sprache antwortet Gott? Italienisch oder Deutsch? Russisch? Englisch? Esperanto? Redet Gott überhaupt mit uns Normalgläubigen und Zweiflern oder vielleicht nur zu besonderen Menschen? Sogenannte WIPs, Very Important Persons, also sehr besonderen, wichtigen Menschen. Oder gar zu besonderen Völkern mit besonderen Beziehungen zu Gott, also gewissermaßen WIP-Völkern. Fest steht, der für heute vorgeschlagene Predigttext handelt von so einem WIP-Menschen, der natürlich keine Probleme hat, mit Gott zu sprechen, und Gott mit ihm. Von einem WIP-Volk ist da auch die Rede. Der Text steht im zweiten Buch Mose im 19. Kapitel in den Versen 1 bis 6. Dort heißt es: Im dritten Monat nach dem Auszug der Israeliten aus Ägyptenland, an diesem Tag kamen sie in die Wüste Sinai. Sie brachen aus von Rephidim und kamen in die Wüste Sinai und Israel lagerte sich dort in der Wüste gegenüber dem Berge. Und Mose stieg hinauf zu Gott und der Herr rief ihm vom Berge zu und sprach: So sollst du sagen zu dem Hause Jakob und den Israeliten verkünden: Ihr habt gesehen, was ich an den Ägyptern getan habe und wie ich euch getragen habe auf Adlerflügeln und euch zu mir gebracht. Werdet ihr nun meiner Stimme gehorchen und meinem Bund halten, so sollt ihr mein Eigentum sein vor allen Völkern, denn die ganze Welt ist mein. Und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Das sind die Worte, die du den Israeliten sagen sollst. Soweit der Bibeltext. Zu den Fragen rund um das Reden mit Gott und die Beziehung zu Gott möchte ich heute Abend mit euch drei Fragen bedenken. Erstens, haben besondere Menschen besondere Beziehungen zu Gott? Zum Zweiten, redet Gott auch zu ganz normalen Menschen? Und wenn ja, wie? Und ein drittes, ist Israel das besondere Volk Gottes mit einem besonderen Zugang zu Gott? Zum Ersten, besondere Menschen haben besondere Beziehungen zu Gott. In der Geschichte Gottes mit den Menschen treffen wir in allen Zeitabschnitten auf Personen, die eine besondere Beziehung zu Gott aufgebaut haben oder vielleicht besser umgekehrt, und die dann aber auch in besonderer Weise für Veränderungen sorgen. Selbstverständlich gehört auch jener gut bekannte Mose dazu, dessen Lebenswerk ja gerade darin bestand, die Stämme Israels aus der Sklaverei, aus Ägypten herauszuführen, sie zu befreien und sie auf einem langen Weg zurück in das versprochene Land zu bringen. Das war seine Lebensleistung. Dem Gott Israels begegnet dieser Mose, der bekanntermaßen übrigens auch einen Mord bzw. Totschlag auf dem Gewissen hatte, zum ersten Mal in seinem Exil außerhalb des Berges Horeb, manchmal auch Berg Sinai gleichgesetzt. Bei seiner Arbeit, wir erinnern uns an die alten Geschichten, als Schafhirte sah er zu dieser Zeit einen merkwürdigen Dornbusch, der nicht verbrannte. Und genau dort redet Gott zum ersten Mal zu ihm. Mose, Mose, er antwortete, hier bin ich. Er sprach, tritt nicht herzu, zieh deine Schuhe aus von deinen Füßen, denn der Ort, darauf du stehst, ist heiliges Land. So wird es im zweiten Buch Mose Kapitel 3 und 4 berichtet. Dort wird dann recht ausführlich von einem Gespräch mit Gott erzählt, ganz ähnlich so, wie wir es von Don Camillo kennen. Gott stellt sich vor, erläutert seine Absichten, erteilt Mose einen Auftrag. Der wiederum, wie wir wissen, will den Job nicht, hält sich für unqualifiziert. Außerdem könne er doch gar nicht reden, so entgegnet er. Und ihm würde auch außerdem keiner vom Volk Israel glauben, wenn er von einem Gespräch mit Gott berichten würde. Mit Gott ist schwer zu diskutieren, wie wir hörten. Er musste den Job dann trotzdem machen. Unglaublich ist das alles schon, oder? Man wäre gern vielleicht, und ich zumindest, bei einem solchen Gespräch dabei gewesen, vielleicht versteckt hinter dem nächsten Dornbusch. Es gibt auch tatsächlich einen Bericht, dass andere Menschen bei so einem Gottesgespräch dabei waren und trotzdem nicht viel verstanden. Wir erinnern uns an einen anderen Wipp, diesmal aus dem Neuen Testament, zu dem Jesus aus der himmlischen Welt redet und seinen Lebenskurs korrigiert. Da heißt es, die Männer aber, die seine Gefährten waren, standen sprachlos da, denn sie hörten zwar die Stimme, sahen aber niemanden. So steht es in der Apostelgeschichte von jenem Paulus, der dann über viele Jahre die christliche Welt maßgeblich aufbaute. Zurück zu Mose, von dem immer wieder in biblischen Texten berichtet wird, dass er ein Gespräch mit Gott hatte. Und genau wie wir heute bekommt auch er oft das wirkliche Leben, die beobachtete Lebensrealität und Gottes Plan nicht übereinander. So klagt er Gott gelegentlich regelrecht an, etwa angesichts der zunehmenden Bedrückung des Volkes Israel, die wir aus den Mose-Geschichten kennen. Herr, warum tust du so übel an diesem Volk? Warum hast du mich hergesandt? So lesen wir. Denn seitdem, dass ich hingegangen bin zu Pharao und mit ihm zu reden in deinem Namen, hat er das Volk noch härter geplagt und du hast dein Volk nicht errettet. 2. Mose 5. Und immer wieder lesen wir so oder so ähnlich, da redete der Herr mit Mose und sprach. Für viele studierte Theologen handelt es sich bei diesen Gottesreden um Bilder, die Stimmungen und Handeln des Mose aus der Perspektive der biblischen Verfasser beschreiben. Ebenso ist andererseits für eingefleischte, sogenannte evangelikale oder bibeltreue Christen klar, dass Gott wirklich wie zu Don Camillo hörbar redete. Wer in diesem Kirchenraum das schon mal selbst erlebt? Vielleicht führt uns ein anderer Wipp der Kirchengeschichte auf die richtige Spur. Dieser stellte fest, wenn Gott redet in der Sprache seiner Majestät, kann kein Mensch hören und leben. Wer sollte es anders gewesen sein als Martin Luther? Aber wo und wie redet Gott dann? Die Antwort Luthers ist einfach und dann doch wieder nicht. Gott redet in seinem Wort. Die Sprache seiner Majestät, wie er sagt, ist für Menschen allerdings nicht hörbar. Wir haben als Menschen nicht den direkten Kanal dazu. Technisch gesprochen ist Gottes Wort auf einer Wellenlänge, einer Frequenz, die für unsere menschlichen Ohren nicht geeignet ist, die nicht verarbeitet werden kann. Aber nicht ausgeschlossen, dass die himmlische Welt in besonderen Fällen und für besondere Menschen eine Frequenz wählt, die dann Menschen buchstäblich hören können, wie etwa Paulus vor Damaskus oder eben Mose. Aber selbst Luther gehörte nicht zu diesen Wips. Auch er hat die Stimme Gottes nie live gehört. Seine bahnbrechende reformatorische Erkenntnis über die allein aus Gnaden von Gott angenommenen Menschen war nicht einem himmlischen Zuruf geschuldet, sondern einem jahrelangen Kampf um die evangelische Wahrheit allein aus und mit der Schrift. Das heißt, den biblischen Texten, wie zum Beispiel im Römerbrief Kapitel 1, 17. Der längst verstorbene, als Professor der Theologie ausgewiesene, euch sicher nicht bekannte Heinrich Fausel, hat das einmal so gesagt. Aber nun hat, nachdem alle anderen Stimmen schweigen, Gott zu ihm geredet in der Schrift. Nun hört Luther Gottes Stimme nirgend anders als in der Schrift. Und so verstanden ist die Bibel Gottes Wort im Menschenwort ihrer zahlreichen Verfasser. So kommt der Glaube aus der Predigt, das Predigen aber aus dem Wort Gottes, wie wir im Römerbrief Kapitel 10, 17 lesen. Die Bibel als Wort Gottes ist nicht an sich heilig, sondern gewinnt ihre Einzigartigkeit durch den Übersetzer, den Bibelleser, der die Texte jeweils in und für andere Zeiten und Situationen ganz persönlich versteht. Weil genau das so absolut wichtig ist, bringt Luther die Bibel auf den Tisch aller Menschen, die als solche allgemein alle Priester sind. Alle Menschen haben Zugriff auf die biblischen Worte für ihre jeweils verschiedenen Lebenstagebücher. Allerdings gibt es eine Voraussetzung. Das Wort bleibt eigentümlich leer, wenn nicht der Geist Gottes, der Heilige Geist, die richtige Frequenz einstellt, die Texte zum Wort Gottes macht. Daher ist auch die Bitte um den Heiligen Geist so wesentlich, wie wir sie aus Lukas 11, 13 von Jesus kennen. Wann hast du hier im Raum persönlich zum letzten Mal darum gebeten und gebetet um den Heiligen Geist? Nicht nur Mose stand diese Bitte offen, sondern uns ganz genauso. Und daraus folgt und ist eigentlich klar, zum Zweiten, redet Gott auch zu ganz normalen Menschen? Und wenn ja, wie? Ich habe ein Zitat gefunden, das geht so: Bin kein Genie wie Einstein, werde nie auf dem Mond spazieren gehen, hab keine Stimme wie der Opernstar Caruso und in der UNO stand ich nie am Rednerpult. Mein Kopf wird nie auf einer Briefmarke erscheinen, keine Straße je nach mir benannt. Es wird keine Fernsehserie in 8 Folgen von mir geben und bei der Wahl zum Papst war ich bisher nicht im Gespräch. Ich bin nur einer von Millionen im Telefonbuch, aber ich bin ein Diener des Schöpfers dieser Welt. Und die etwas Älteren, wozu wir, glaube ich, fast alle gehören hier, wissen, das ist ein Text von Arno Backhaus, Arno und Andreas. Arno Backhaus ist inzwischen 71 Jahre alt. Und übrigens, die beiden, Arno und Andreas, werden ein Konzert geben, ein Abschiedskonzert am 4. September, nach 30 Jahren mal wieder auf der Bühne, allerdings nur Corona-bedingt im Internet. Ja, ich bin nur einer von Millionen aus dem Telefonbuch. Wer könnte das nicht von sich sagen? Und so stimmt es natürlich auch, wie in diesem Song gesagt wird, dass es für leicht besondere Christenmenschen, aber eben weit mehr ganz normale gibt. Beide sind sie Kinder Gottes, gleichermaßen von ihm wertgeschätzt und geliebt. Sie haben den gleichen Zugang zum Wort Gottes. Jetzt müssten wir eigentlich ein Gespräch miteinander führen, wie Gott und Jesus so persönlich zu uns geredet hat und welche Folgen sich daraus ergeben haben und wie man das eigentlich macht, mit Gott reden. Ich erinnere mich an eine berüchtigte Methode, die heimlich vielleicht auch heute noch angewendet wird, ich weiß es nicht. Man stelle eine konkrete Lebensfrage, nehme die Bibel mit geschlossenen Augen in die Hand und piekse mit dem Finger in die Bibelstelle, ja, und passt die Antwort nicht, die man da erhält, nun gut, alle guten Worte sind 3. Hätte Luther nur diese Methode gekannt, es hätte ihm ein jahrelanges Studium erspart und das Ringen um die biblische Wahrheit. Wir wissen alle aus Erfahrung, dass die Antwort auf die persönlichen Fragen an Gott, etwa nach dem richtigen Weg im Leben, oft im Filter unseres Menschseins hängen bleiben. Obwohl das Wort gilt: Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Psalm 119. Aber bestenfalls ist in unserem Leben doch oft nur immer der nächste Schritt beleuchtet, aber der ganze Weg, der Blick auf den ganzen Weg bleibt uns verwehrt. Jetzt erkenne ich stückweise, dann aber werde ich erkennen, gleich wie ich erkannt bin, so sagt Paulus. Einmal wird das nicht mehr so sein. Da werden wir den ganzen Weg sehen. Es bleibt nichts anderes zu tun, als die Nähe Gottes jeden Tag zu suchen. Aber wo suchen wir Gott? Wir haben gehört und gelesen, und Mose stieg hinauf zu Gott. Wo suchst du die Nähe Gottes? Als Tourist oder gar, wer das Glück hat, in seiner Heimatstadt eine Kathedrale oder einen Dom zu haben und zu besuchen, kann sich oft einer besonderen Atmosphäre nicht entziehen, die irgendwie von einer anderen Welt zu kommen scheint. Mir jedenfalls geht es ganz oft so. Und die alten Dombaumeister, Denen ging es genau darum. Es ging ihnen nicht um Geld, sondern es ging um eine in Stein errichtete, aufgerichtete Nähe Gottes. Es lohnt sich da mal, in die Kunstgeschichte zu schauen. Bedarf aber die Nähe Gottes tatsächlich einer besonderen Umgebung oder eines besonderen Ortes? Für das Alte Testament und für die Mosezeit gibt es darauf ein klares Ja. Gott wohnt gewissermaßen auf dem Berg Sinai und macht von dort gelegentlich einen Ausflug zu den Menschen. 5. Mose 32, der Herr kam vom Sinai. Weit vorher, zur Zeit der Landnahme, war die Bundeslade, wir erinnern uns, mit den 10 Geboten, der Ankerpunkt, der Sitz Gottes. Wo die Lade war, da war Gott gegenwärtig. Und bis heute ist im Judentum die Klagemauer in Jerusalem, der Rest des zweiten Tempels, so wichtig, weil Gott dort so nah erscheint. Aber selbst der Erbauer des ersten Tempels, König Salomo, dämmerte schon: Siehe selbst der Himmel und die Himmel der Himmel fassen dich nicht, wie viel weniger das Haus, das ich gebaut habe. 1. Könige 8. Mehr als 1000 Jahre später bringt Paulus die Sache auf den Punkt. Er schreibt: Wisset ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Korinther 3, 16. Wohin gehst du, wenn du mit Gott reden willst? Was ist die Voraussetzung, damit du die Nähe Gottes spürst? Die Antworten, die wir hier geben können, werden sehr unterschiedlich sein. Aber ein Tipp ist sicher nicht falsch. Mach dich auf den Weg in dein Inneres. Geh in dich. Und dazu bedarf es auf jeden Fall der Stille, so wie wir es auch von Jesus kennen, als er die Nähe des Vaters suchte. Sich mit dem Wort zurückziehen an einen stillen Ort, wo mich kein Handy erreicht, ganz schön schwierig heute, und der Stimme Gottes eine Chance geben. In der Stille am Berg hörte Moses einst das unglaubliche Versprechen Gottes, das er seinem Volk mitteilen sollte. Ihr sollt mein Eigentum sein vor allen Völkern, denn die ganze Erde ist mein, und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. So steht es da. Es gibt also nach unserem Predigtext ein Volk, zu dem Gott eine besondere Beziehung hat, und damit ist die letzte der drei Fragen für heute im Grunde schon beantwortet. Ist Israel das besondere Volk Gottes mit einem besonderen Zugang zu Gott? Heute ist, wie eben schon gehört, der sogenannte Israelsonntag im evangelischen Kirchenjahr, ein merkwürdiger Gedenktag, der über lange Zeit als Sieg des Christentums über das Judentum zelebriert wurde. Und die Völker der Welt haben sich wahrlich auch politisch alle Mühe gegeben, dieses kleine Land zu vernichten. Deutschland war, wie wir leidvoll wissen, Weltmeister darin. Israels Fläche beträgt nur rund 6% im Vergleich zu Deutschland. Eigentlich ein unbedeutender, schöner Schrebergarten der Länder der Welt. Und doch war dieses Land immer wieder im Fokus, im Mittelpunkt des Weltgeschehens und ertrug viele Leidensgeschichten, ohne jedoch je unterzugehen. Der Israelsonntag wird auch als Gedenktag der Zerstörung Jerusalems bezeichnet und erinnert an die Vernichtung des ersten Tempels durch die Assyrer im Jahr 587 vor Christus. Am 18. Juli dieses Jahres wurde in Israel dieses Ereignisses auch, wie in jedem Jahr, an einem Feiertag gedacht. Wie ich bei Wikipedia nachgelesen habe, man soll ja immer seine Quellen nennen. Aber so oder so, wie passt das zusammen? Kann Gott nicht besser auf sein von ihm heilig, als heilig erklärtes Volk aufpassen? Redet Gott noch zu Israel? Oder hat das Volk seinen ersten Platz im Ranking Gottes unter den Völkern eingebüßt? Und die Zusage des Mose gilt nicht mehr an Mose? Ja, schön, dass ihr heute Abend nicht mehr irgendwas vorhabt und wir jetzt noch ein paar Stunden Zeit haben, uns darüber zu unterhalten und das Besondere zwischen Verhältnis zwischen Judentum und Christentum zu bedenken. Aber ich fürchte, auch bis Mitternacht werden wir da nicht zu einem endgültigen Schluss kommen. Die Zeit wird zu knapp sein, um dem Geheimnis Gottes auf die Spur zu kommen. Fest steht nur, dass wir alle Nachfolger des Juden Jesus von Nazareth sind, der schon seinerzeit über Jerusalem Tränen vergoss und weinte. Ohne Judentum kein Christentum. Ist Israel also das besondere Volk? Die Antwort kann nur ein klares Ja sein, aber damit beginnen viele weitere Fragen. Aber ihr denkt, jetzt wird es langsam Zeit aufzuhören. Stimmt auch. Fassen wir also zusammen. Erstens, haben besondere Menschen besondere Beziehungen zu Gott? Ja, ohne Zweifel gehörte der Jude Mose dazu. Zweitens, redet Gott auch zu normalen Menschen und wo redet er? Ja, wir haben alle, wenn wir es wollen, Zugang zu Gott und Gott redet zu uns auf vielerlei Weise, wenn wir ihm die Voraussetzungen dafür schaffen. Das ist die Stille, in der seine Gegenwart fühlbar wird. Nutzen wir diesen Zugang in unserem Alltag, denn das Reden mit Gott ist unvergleichlich wichtiger als das Reden über Gott. So sagt es der evangelische Theologe, längst verstorben, Hans Asmussen. Das Reden mit Gott ist unvergleichlich wichtiger als das Reden über Gott. Und zum Dritten, ist Israel das besondere Volk Gottes mit einem besonderen Zugang zu Gott? Ja, Israel ist und bleibt das auserwählte Volk. Die Geschichte Gottes mit dieser Welt ist aber mit menschlicher Vernunft und Logik nicht vollständig zu begreifen und birgt viele zu bedenkende Entwicklungen. Es fällt uns Menschen schwer, mit Gott darüber zu diskutieren, wie nicht nur Don Camillo feststellte.